Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber und Dominik Hammes.
Raab, 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 Raab. Ja, wir reden natürlich heute über Stefan Raab. Das ist schon gut, Leute.
Wer?
Wir? ist ja schon gut. Also wie ungeduldig einige schon auf Play gedrückt haben jetzt, ne? Natürlich, klar.
Ja, aber wir haben heute mal die Reihenfolge umgedreht. Also es kommt heute nach dem Quotentipp, reden wir drüber.
Ja, heute alles mal rückwärts. Quotentipp, sehr lang Star Wars News auch.
Heute das sind Special. Die ersten 50 Minuten sind das,
ja. Ja, mal gucken. Also es gibt viel aufzuarbeiten. Wir haben auch ein paar normale Themen noch mitgebracht. Aber es wird heute, ich will nicht sagen, eine monothematische Sendung. Wir hatten ja auch schon Phasen, da sind wir mit einer Sondersendung, wenn Harald Schmidt irgendwie aufhört, hier auf Sendung gegangen. Das machen wir heute nicht. Aber es wird natürlich ein großer Teil darum gehen, um das Comeback, Fragezeichen rund um Stefan Raab und Herr Hammes, ich werde sie da auf den neuesten Stand auch bringen.
Müssen sie auch. Also ich habe das um den 1. April herum erstmal geflissentlich ignoriert, wenn ich ehrlich bin. Aber reden wir dann gleich drüber.
Reden wir gleich drüber. Wie geht's Ihnen ansonsten?
Fangen wir doch mal so an. Ja,
der sanfte Reinkommer.
Ne? Ja, ein sanfter Reinkommer. Ich bin chronisch verwirrt, aber das ist ja 82, von daher, es gibt nichts Neues. Mir geht's eigentlich wie immer. Wie geht's Ihnen?
82? Den habe ich nicht
verstanden. 1982, da wurde ich geboren.
Ach seit 1982, jetzt alles klar. Mir geht es ansonsten relativ gut. Ich bin tatsächlich froh, dass jetzt mal wieder sich die Sonne etwas blicken lässt, auch wenn ich nicht froh bin, dass die Temperaturen hier bis auf 28 Grad dieses Wochenende klettern. Aber es war schon alles sehr depressiv die letzten Wochen. Irgendwie hat es mich runtergezogen und da bin ich froh, dass es jetzt mal endlich so ein bisschen besser wird. Ansonsten alles wie gehabt, Allergie, immer noch am Start, juhu, juhu, juhu. Und ansonsten bin ich schon wieder völlig drin in Recherchen zum Raab-Comeback. Klar, was vor ein paar Jahren das Faultier war, ist jetzt, sind die Insta-Clips, ist logisch. Also alles wie immer, ne? Was soll ich sagen?
Ich habe den Vergleich neulich erst bemüht, aber es ist eher Da Vinci-Code, ne? Gehen einfach rein in die Archive des Vatikans. Also, wo sind die Infos?
Das ist richtig, ja. Ich habe wirklich alle Infos für euch parat. Nein, so schlimm ist es nicht. Aber natürlich auch beruflich, natürlich ist es auch bei uns ein Thema und natürlich interessiert man sich dafür und macht sich seine Gedanken. Deshalb kommt man ja nicht drum herum und es ist ja auch ein gutes Thema, über das wir reden können, machen wir ja auch heute.
Ja. So. Sollen wir reingehen?
Ja, gehen wir doch direkt rein.
Wir gehen rein!
Fernsehen.
Und wir sind drin. Man muss das aber auch klar kommunizieren. Hermes, bevor wir uns auf Stefan Raab konzentrieren, möchte ich hier noch ein paar Medienthemen mit Ihnen teilen, die von nicht minderwertiger Qualität sind.
Ja, vielleicht gucken die Leute dann in den Timecode. Das ist ja eure freie Entscheidung.
Ja, sollen sie doch machen. Aber Eben. Es gibt mal wieder, und ich sage mal wieder auf die Sendung bezogen, ein Aus zu vermelden für Schwiegertochter gesucht.
Hey.
Schwiegertochter gesucht, wir erinnern uns, hatte mal so eine kurze Phase, wo man versucht hat, das Format besser zu machen, also im Sinne von
moralisch und ethisch.
Ja, ne, also im Rahmen des Formats natürlich immer noch, aber vielleicht nicht mehr ganz so auf die Kacke gehauen. Das wurde dann auch abgestraft von den Zuschauerinnen und Zuschauern. Die haben gesagt, nee, der ist nicht mehr meine Schwiegertochter gesucht, wie ich es kenne. Und daraufhin hat man erstmal pausiert. Vera Entwehen hat das Format ja auch abgegeben. Wir haben ja schon drüber geredet. Angela Fingererben hat das Format quasi jetzt moderiert und angetreten. Und man ist jetzt in dieser Staffel auch wieder, ich habe mal kurz reingeguckt, um mir einen Eindruck davon zu machen, wie schlimm wurde es denn wieder? Also wie weit hat man die Daumenschraube wieder angedreht in Richtung Alliteration und Menschen vorführen und irgendjemand vor die Kamera zerren, wo man sagt, ja, weiß ich jetzt nicht, ob das die beste Plattform für den Menschen ist. Und ich würde mal sagen 9 von 10. Ja, also es ist wieder das alte Schwiegertochter gesucht, wie man es so schön kennt, schön in dicken, fetten Anführungszeichen gesetzt. Und irgendwie bin ich fast schon glücklich, dass es nicht geklappt hat. Also weil die Quoten, man ist auch wieder vom Sendeplatz auf den Sonntagabend, wie gewohnt, 19:10 Uhr, glaube ich, läuft es im linearen Fernsehen. Und die Quoten sind schlecht und sind sogar noch abgerutscht. Also man liest neues Allzeittief, zuletzt 6,7% in der Zielgruppe 14 bis 49. Und das Format hatte ja, glaube ich, mal bis zu, man möge mich korrigieren, irgendwie bis zu 14, 15, 16% zur Hochphase. Also ja, man kann sich natürlich die Frage stellen, hat man die Leute, die das so sehen wollen, einfach verprellt, indem man es anders gemacht hat und die kommen auch nicht mehr zurück und geben dem auch keine Chance mehr? Oder aber ist die Zeit vielleicht auch einfach vorbei für so ein Format? Ne? Und Letzteres würde ich mir eher wünschen.
Ja,
so ist es. Und jetzt hat RTL gesagt, wir ziehen hier die Reißleine und schieben das Format dann doch zumindest in der linearen Ausstrahlung mal zur Seite. Wir nehmen es raus aus dem Sonntag. Aber für alle, die natürlich noch wissen wollen, wie geht's weiter mit den Singles? Finden die ihre große Liebe am Ende vielleicht ausnahmsweise mal in diesem Format? Ja, könnte ja alles passieren nach so vielen Jahren, nach 2007. Die können es bei RTL Plus noch fertig gucken. Also, weil die Folgen sind ja fertig, sie sind bezahlt, die Controller sitzen allen im Nacken und sagen, das ist bezahlt, das müssen wir auch zeigen, können wir uns nicht erlauben, deshalb ab zu RTL Plus und da kann man es dann gucken und bei RTL Sonntags gibt es jetzt Wiederholungen von Die Welpen kommen mit Martin Rütter.
Ja. Auf jeden Fall moralisch einwandfreiere Format, glaube ich.
Ich gehe auch davon aus, ja. Ich gehe auch davon aus. Gut, also da Schwiegertochter gesucht. Ich bin auch, also natürlich wie alles, was wir hier besprechen, was irgendwie aus dem Fernsehen verschwindet, abgesetzt wird, pausiert, auf Wiedervorlage. Ne? Wir wissen nicht, wie geht's weiter. Sagt dann doch nochmal in 3 Jahren jemand, ach, die Marke, die ist ja immer noch stark. Wir machen was ganz anderes draus. Mal sehen, wird's ein RTL Plus-Only-Format, kürzer, alles denkbar. Aber aus dem linearen Fernsehen aufgrund der Quote jetzt erstmal wieder verschwunden, muss man ja sagen. Trauern wir um die Marke?
Nee.
Nein.
Also selten haben Sie schneller eine Antwort von mir bekommen. Nee.
Ja, aber die habe ich ja auch erwartet. Also alles andere hat mich stark irritiert und die Bevölkerung auch. Hermes, ganz kurzes Thema, was gar nicht so wirklich TV und Fernsehen ist, also irgendwie schon, aber irgendwie hat es ja auch eine persönliche Komponente, denn mir war das gar nicht so bewusst, das ZDF hat sich dazu entschieden, den Twitter-Account einzustellen.
Nicht mehr als richtig.
Nicht mehr als richtig, ja. Aber dieser Twitter-Account hat ja auch eine Historie, die sich ja auch irgendwie so ein bisschen mit der Kuh kreuzt.
Sehr.
Denn man ist ja damals mit dem Account ZDF Online gestartet, vor 15 Jahren. Was war vor 15 Jahren denn noch? Ja, das, weiß ich gar nicht. Das ist so ein Podcast, hat sich auch gegründet. Mhm. Deshalb, also das ging irgendwie sehr analog und war so mit einer der ersten Geschichten, die wir auch in der Kuh hier besprochen haben. Denn für viele, die es inzwischen wahrscheinlich schon nicht mehr wissen, dieser Twitter-Account war zunächst nicht vom ZDF.
Richtig.
Sondern von zwei jungen, frischen, motivierten Boys, ja, wie man so sagt.
Ja, und wir waren es nicht.
Wir waren es nicht, nee, wir waren es ausnahmsweise nicht, aber wir hätten auch auf die dumme Idee kommen können. Ja. Und zwar Marco, Beret und Michael Umland.
Grüße.
Sehr, sehr herzliche Grüße. Zumindest einer von ihnen hört uns ja immer noch regelmäßig zu. Mhm. Und ja, insofern eine schöne Geschichte, weil man einfach gesagt hat, wir nutzen die Gunst der Stunde, Twitter und Social Media Neuland, gerade noch fürs ZDF gewesen vor 15 Jahren. Aber wir betreuen diesen Account halt auch nicht als Gag oder als Parodie, sondern ernsthaft.
Ja.
Also wir betwittern den, als ob wir fürs ZDF twittern. Und das hat damals so gut funktioniert, was ja im Nachhinein, wir hatten ja hier damals auch drüber gesprochen, als es rauskam, mega cool vom ZDF natürlich war. Man hat die beiden eingeladen. Und während man wahrscheinlich noch nicht wusste, als man Richtung Lerchenberg nach Mainz fuhr, kriegen wir jetzt die Mega-Schelle unseres Lebens und eine Abmahnung, die sich gewaschen hat. Mhm. Oder ein Jobangebot, wurde es zum Glück das Jobangebot. Und die beiden haben dann sehr lange Zeit zu zweit den Twitter-Account offiziell dann auch fürs ZDF betrieben.
Ja. Ja, und das auch sehr gut. Das muss man auch mal sagen. Also es gibt absolut ja unterschiedliche Qualitäten, wie man so einen Social-Media-Auftritt gestalten kann. Und da hatten die beiden, weil sie eben, ich hasse ja den Begriff Digital Native, aber weil sie das Medium eben sehr, sehr gut kannten, haben sie fast einen einen vorbildlichen Job gemacht. Das fast, dass sie wollte ursprünglich in Richtung perfekt gehen und perfekt gibt's nicht, aber vorbildlich war es auf jeden Fall.
Ja.
Da haben sich viele dran orientiert. Das ist eine Geschichte, die, glaube ich, in Social Media Deutschland jeder kannte zu dem Zeitpunkt und die auch wieder gezeigt hat, was das Faszinierende früher an Social Media war. Ja, also, dass man so von unten rauf Dinge hinkriegen und gestalten kann, die dann auch spannend sind. Und dass das Kapitel zu Ende geht, kann man an zwei Dingen festmachen. Das eine ist, Social Media ist, finde ich, weniger spannend, dann das andere ist Elon Musk. Ja, also.
Das stimmt und ich glaube auch gerade als öffentlich-rechtlicher Sender im Bereich Social Media kriegt man natürlich so viel auf die Fresse, weil es da so viel um politische Themen geht, ja, um gesellschaftliche Themen und egal welchen Beitrag aus heute man da verlinkt, man kriegt ja immer direkt auf die Fresse, oh, die Systemmedien schon wieder. Also das ist wirklich kein Job, um den man Menschen beneiden sollte und das ist schon.
Und ich kann ja da, also durch meine unregelmäßigen Gastauftritte bei Haken dran, Grüße an Gavin Kramer an der Stelle, beschäftige ich mich ja auch immer wieder regelmäßig mit dem Stand von X gerade, weil Twitter ist es ja wirklich nicht mehr. Und ich habe meine Aktivitäten da ja auch einfach pausiert. Also ich, was heißt pausiert? Also der Account steht noch da, ich poste nicht. Ab und zu logge ich mich ein, blocke ein paar Accounts, antworte eine DM, wo ich dann sage, ich werde hier nicht mehr viel aktiv sein. Und ey, das war
so schlimm geworden. Ne? Also eigentlich
müsste ich ihn löschen. Ich lösche ihn eigentlich nur nicht, damit ich dann noch einmal irgendwie posten kann. Im Übrigen, hier findet ihr mich dann. Und das ist, glaube ich, aktuell auch immer noch mein angepinnter Artikel. Den müsste ich nochmal wieder ein bisschen aktualisieren.
Ja, es ist ja auch irgendwie über die letzten 15 Jahre hat man sich da auch so eine Art Web-Visitenkarte einfach angeeignet. Und es, natürlich schwingt da sehr viel Nostalgie mit.
Absolut.
Weil Twitter damals wirklich von mir auch sehr, sehr intensiv genutzt wurde und einfach meine Lieblings-Social-Media-Plattform war. Und deshalb fällt es mir da immer noch schwer, mich zu trennen. Aber alleine, wenn man aktuell auf irgendjemandem antwortet, da kommen da irgendwie 40 Likes von irgendwelchen Porno-Spam-Bots. Ey,
gut, das mit den Likes, das Problem habe ich in vermindertem Maße auch bei Instagram. Also das Harrison Ford Reel wird jeden Tag von 3-4 Accounts geliked, die eindeutig fake sind. Da bin ich auch nicht dahinter, weil mir das einfach zu viel ist. Aber
aber von Twitter kenne ich es nicht. Ja. Also das ist so nervig.
Ich finde, für mich ist das so das kleinere Problem. Die Beförderung von wirklich, wirklich widerlichen Inhalten, die halt wirklich Inhalte sind und nicht nur Spambots, die finde ich viel, viel schlimmer. Und das Verhalten von Elon Musk ist halt auch einfach indiskutabel mittlerweile.
Eben, also von daher kann man das nachvollziehen, dass das ZDF da jetzt sagt, nee, wir konzentrieren uns da lieber auf andere Geschichten im Netz und
Print.
Auf Print, ja, vielleicht einfach mal ein Newsletter wieder physisch, haptisch auch rausgeben. Aber Marco Behret bleibt ja auf jeden Fall beim ZDF als Social Media Redakteur. Das kann man sagen, weil es auch öffentlich bei DWDL drinsteht. Das plaudern wir hier keine Geheimnisse aus.
Ja.
Und Michael Umland, der ist ja schon länger nicht mehr beim ZDF, war ja danach, glaube ich, sogar bei Twitter Deutschland. Direkt.
Glaube ich auch, aber
Erinnerungsprotokoll
bei mir.
Doch, das war so. Und wie ich hier lese, hat danach auch vor einigen Jahren mit Dunja Hayali eine Digitalagentur gegründet. Das wusste ich wiederum noch nicht.
Das wusste ich auch nicht mehr. Also ich glaube, ich habe, jetzt muss ich sagen, die Überschrift irgendwann mal gelesen und fand das eigentlich ganz cool, weil Dunja Hayali hat ja hier auch gefühlt 17 Kühe gewonnen. Also Kühe der Herzen, Kühe des Jahres und Kühe der Woche. Entsprechend passt das wunderbar zusammen. Von daher
schön. Ja. Also das Beste aus diesem Account rausgeholt für alle Beteiligten und dann ist jetzt dann auch mal gut. Ne? Reicht jetzt auch. So, wir kommen noch ganz kurz und damit die elegante Überleitung zum Raab-Thema zu einer Sendung, die ja zumindest bei mir zuletzt für ein mögliches Raab-Comeback in Frage kam, nämlich The Masked Singer. Wir alle erinnern uns vor ein paar Jahren an meine wilde The Big Raab-Theorie.
Faultier ist Raab.
Mit dem Faultier. Ja, klar, ne? Das war lange Zeit so und ich wurde maßlos enttäuscht. Dementsprechend war auch meine Reaktion am 1. April. Aber kommen wir gleich zu. Mask Singer startet jetzt am Samstag, also heute Tag der Aufzeichnung ist der 5. April 2024, dementsprechend morgen also, in die 10. Staffel. Wahnsinn, die 10. Staffel. Und man hat natürlich bei so einem Format, das so lange läuft und wir auch hier schon festgestellt haben, ja, natürlich ist dieser Anfangshype mit, oh Gott, wir analysieren alle Indizien zu Tode und was könnte es, wer könnte es sein? Und ach ja, der hat ja mal gesagt, die Farbe Rot ist seine Lieblingsfarbe und da hinten ist ja rot eingeleuchtet, also ist das ganz klar Hansi Hinterseher. So, also so weit geht es ja schon lange nicht mehr und das ist ja auch völlig normal, wenn ein Format irgendwie zweimal im Jahr auf dem Bildschirm ist. Aber in der 10. Staffel strengt man sich jetzt zumindest an, nochmal einen neuen Twist reinzubekommen. Es gibt nämlich eine Maske, die heißt, jetzt muss ich nochmal genau nachgucken, dass ich nichts Falsches sage, das Mysterium, Herr Hammes. Das Mysterium und das Besondere ist, diese Maske, die wird bestehen bleiben, aber wird in jeder Folge quasi enthüllt und es gibt dort einen wechselnden Promi drunter. Also das heißt, jede Woche wird diese Maske neu besetzt und auch demaskiert. Das heißt, man hat zwei Demaskierungen pro Folge, nämlich einmal die reguläre, also mit den normalen Masken, und einmal diese wöchentlich wechselnde. Und warum finde ich das gar nicht so dumm? Weil ja, man muss das ja immer dazu sagen, das ist ja immer das Problem, auch bei Wer stiehlt mir die Show oder sowas, was innerhalb von zwei Wochen produziert wird oder Mask Singer jede Woche live über 5, 6 Wochen, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen es insgesamt gibt. Da muss man natürlich auch Zeit mitbringen als Promi. Also das ist jetzt nicht so, ich gehe da mal eben zu einer Aufzeichnung und in 3 Stunden ist das vorbei oder wir machen so 3 Folgen an einem Tag, sondern das ist halt, da bin ich erstmal geblockt. Und ich glaube, dass bei Mask Singer sehr viele gerne teilgenommen hätten, die aber aufgrund der Zeiten einfach schon gesagt haben, da bin ich raus, Leute. Also das kann ich gar nicht mit meinem Terminkalender irgendwie vereinbaren. Und das fällt natürlich jetzt weg. Also das heißt, so ein Invest zu machen, ich mache das mal eine Woche, also einmalig und ein paar Tage Probe irgendwie noch mit drin, das kann man schon mal riskieren. Und ich bin gespannt, wie die Namen darunter dann aussehen werden. Ne? Ob das wirklich Namen sind, wo man sagt, oh krass, und es scheiterte immer nur an den Terminen.
Krass, Raab schon wieder, guck dritte mal. Woche. Und
Raab schon wieder das Mysterium in der 3. Woche. Also nein.
Noch witziger fände ich ja, hey, unter dem Mysterium ist es Faultier. Maske unter der Maske.
Das wäre allerdings schon, das wäre schon wieder witzig.
Ja, Leute verarscht und natürlich.
Nur. Und wer ist dann unter Faultier? Also ist es immer noch, hier, wer war es denn? Tom Beck? Ich verdränge den Namen einfach. Sorry, Tom Beck, ist gar nichts Persönliches, aber das Trauma sitzt einfach zu tief. Oder vielleicht doch Raab, ne? Wir werden sehen. Also ab morgen und ich werde nächste Woche darüber berichten, ob der Mega-Name darunter war. Und ich bin ja immer noch, auch wenn wir Deutschen es wahrscheinlich hier nicht machen werden, weil wir da nicht den Humor haben wie in den USA, ich bin ja immer noch für Bernd das Brot unter einer Maske. Das wäre mein Humor. Wie Kermit bei Mask Singer in den USA unter einer Maske war, fände ich super.
Tatsächlich, ja, also das Äquivalent, also Bernd das Brot ist ja die bekannteste originär deutsche Puppe, also ganz ohne Frage. Ja.
Oder von mir aus auch Tiffy. Oder
Tiffy.
Herr von Bödefeld.
Ja, ich glaube wirklich generationenübergreifend ist es Bernd das Brot, weil diese alten Sesamstraßenfiguren, ich weiß nicht, wie viele Kinder und Jugendliche die heute noch kennen.
Gut, Ernie und Bert, ne, unter einer Doppelmaske. Mal gucken, ob der NDR da mitspielt wird.
Aber Ernie und Bert sind, glaube ich, auch aus dem amerikanischen Original.
Doch, ich glaube schon. Ja. Gut, also. Und jetzt leiten wir quasi übers Faultier hin zu dem April-Scherz, der, Sie haben es vorhin so schön gesagt, das Internet hat explodieren lassen über Ostern. Und ja, gut, klar. Gibt es noch ein anderes?
Habe ich gar keinen Zugang zu. Die Franzosen haben ja keins.
Ja, aber da komme ich nie rein. Das führt uns zu unserem Sponsor, NordVPN. Nein. Ja, komm, lang nicht mehr gemacht. Das muss dann mal wieder sein. Also, Stefan Raab hat am, oder einen Tag eigentlich, ne, war es ja vor dem 1. April, Oder? Drei Tage vorm 1. April, so war es ja. Ein Video auf seinem Insta-Kanal, der ja ansonsten sehr brach lag die ganzen letzten Jahre, mit ein paar hunderttausend Followern. Ein Video rausgehauen, Elton sucht ihn, wir haben es alle gesehen, wir müssen es ja nicht mehr nacherzählen. Und es hieß, drei Tage, um 9 Millionen Follower zu erreichen. Auf seinem Insta-Account, weil er will jetzt Influencer werden. Und wer hat den größten Account? Pamela Reif, Fitness-Influencerin. Und das will er irgendwie innerhalb von 3 Tagen schaffen. So, damit natürlich schon mal diesen Hype ausgelöst. Schafft er es und wird er dann wirklich wieder was machen? Oder läuft das alles auf diesen 1. April hin? Und es hat mich sofort daran zurückerinnert, wir hatten 2019 eine ähnliche Situation, dass wir zum 1. April Joko und Klaas gegen ProSieben angekündigt haben, in Zusammenarbeit mit DWDL. Mhm. Liebe Grüße an Alex Krey, der auch um 0.01 Uhr diesen Artikel veröffentlicht hat. Und jeder hat sich natürlich gefragt, die können Sendezeit gewinnen, das ist doch dumm, das ist never ever so. Und es hat sich herausgestellt, doch, so ist es. Und bei Raab war man sich da ebenso unschlüssig, ne? Aber jetzt springen wir mal ins Hier und Jetzt, Hermes. Es hat sich inzwischen rausgestellt, es war kein April-Scherz, denn natürlich wurden diese 9 Millionen nicht erreicht. Ich glaube, inzwischen stand irgendwie 2,5 Millionen, immerhin. Mhm. Ja. Und in einem zweiten Video wurde dann verkündet, aber eines will ich noch machen, und zwar, ich werde wieder gegen Regina Halmig boxen. Mit Datum, ich glaube, es ist der 14. September, und einem Verweis, dass der Ticketvorverkauf am vergangenen Dienstag starten soll, um 15 Uhr. Und auch da war man sich natürlich nicht sicher, ja, aber Stefan Raab kämpft doch nicht, boxt doch nicht nochmal irgendwie jetzt 10 Jahre nach seinem Aufhören mit, wie alt, 57 ist inzwischen, gegen Regina Halmig? Hä? Das glauben wir erst, wenn die Ticketseite online ist. Die Ticketseite ging online und man kann Tickets kaufen. Es ist irgendwo in Düsseldorf in der Arena mit 11.000 oder 12.000 Plätzen, glaube ich. Und auch Regina Halmigs Management hat am Dienstag bestätigt offiziell, ja, es wird diesen Kampf geben. Ich boxe gegen Stefan Raab. So, und das sind die Infos, die wir haben. Und seitdem dreht natürlich Mediendeutschland einfach hohl, weil sich mehrere Fragen stellen, die wir jetzt hier auch gerne alle aufgreifen wollen, nicht beantworten können. Und das will ich auch als Disclaimer hier direkt vorweg schicken. Ich habe keine Hintergrundinformationen zu der ganzen Geschichte. Ich weiß von nichts, deshalb kann ich sehr frei reden und genauso spekulieren, wie es jeder tut. Weil man könnte ja irgendwie meinen, ne, ach, vielleicht hat ProSieben sich ja die Rechte an diesem Kampf gesichert. I don't know, ich weiß es nicht. Also vielleicht ist es so, aber ich weiß offiziell von nichts. Deshalb alles, was ich sage, ist meine Meinung und meine Spekulation. Herr Hermes, jetzt erstmal bis hierhin, bevor wir jetzt ins Brandaktuelle gehen und überlegen, why? Wie denken Sie darüber?
Also ganz persönlich oder in meiner semiprofessionellen Position hier?
Machen Sie es erstmal semiprofessionell und dann gehen wir ins Persönliche.
Semiprofessionell finde ich es relativ smart, wie man damit umgegangen ist am Anfang. Also wenn es um Reichweite generieren geht, ist das natürlich das Optimum, so ein Rätsel drumherum zu stricken. Hm. Und egal, was dann kommt, ja, hat man natürlich die Aufmerksamkeit garantiert. Der Boxkampf hat den Vorteil, dass es ein einmaliges Ereignis erstmal, weil das macht man ja nicht jede Woche. Und da kann man mal gucken, wie ist denn das Interesse? Man hat so einen kleinen Testballon und wenn man sagt, ich habe noch Bock oder die Reichweite war groß genug, dann kann man überlegen, mache ich vielleicht nochmal vor der Kamera regelmäßiger was? Und wenn nicht, er hat ja nur einen Boxkampf angesagt. Ne? Also ist eigentlich smart. Ganz persönlich ist mir scheißegal. Also ich vermisse Raab nicht. Ich meine das auch gar nicht böse jetzt in dem Sinne. Er hat jetzt, zu Recht sind jetzt viele Kritiken auch wieder laut geworden, dass der halt sehr viel beleidigenden Content früher gemacht hat und dass das eigentlich nicht cool ist. Da haben sich die Zeiten auch ein bisschen geändert, klar. Aber das ist alles eine valide Kritik. Aber darum geht es mir in dem Moment gar nicht so sehr, sondern mir fehlt diese Stimme und diese Perspektive und diese Comedy in Deutschland gerade überhaupt nicht. Ich habe nicht da gesessen und mich dran geklammert, hoffentlich kommt Raab nochmal zurück. Vor allen Dingen vor der Kamera war das für mich immer so, naja, Kammer haben muss man nicht. TV Total ist ja wieder zurück mit einem Moderator, der offensichtlich Bock drauf hat. Und als Produzent, wohlgemerkt, hätte ich ihn immer gerne irgendwie da gehabt, weil klar, die meisten Sendungen geben mir gar nicht so viel. Also Turmspringen, für mich komplett alberner Quatsch. Aber die Leute gucken es halt. Aber was er für den ESC zum Beispiel gemacht hat, da war immer, da hat man das Gefühl gehabt, da hat er Bock drauf. Und das ist eine geile Produktion. Deswegen als Produzent sehe ich seine Arbeiten immer ganz gerne. Mhm. Aber er vor der Kamera ist, ich habe mich satt gesehen seit 20 Jahren. Also eine ganz persönliche Sache. Also wenn die Leute ihn sehen wollen, wollen sie ihn sehen. Ne?
Also ich, für mich ergibt sich dieses ganze Ding auch noch nicht. Und für mich stellt sich im Moment so die Frage, werden wir da noch aufgeklärt, also werden wir da noch schlauer, spätestens an diesem 14. September? Wird da noch irgendwie ein Twist kommen, mit dem wir alle gar nicht rechnen? Oder hat er wirklich einfach nur, weil es immer noch an ihm nagt, Bock drauf, Regina Halmich die Fresse zu polieren? Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein.
Diese Boxkämpfe habe ich auch nie immer ganz verstanden, weil für mich ist das krasse Vorbild für sowas wie Andy Kaufman, der in den 70ern ganz viel gegen Frauen geboxt hat als Comedian oder gewrestelt hat. Da war das aber immer eine große Inszenierung und natürlich auch der Zeit ein bisschen geschuldet, sehr provokativ. Ne? Der hat, glaube ich, irgendwann mal gesagt, jede Frau, die gegen mich wresteln will, ist herzlich eingeladen und irgendwie 400 Frauen oder sowas bekämpft. Und hat natürlich auch gegen einen Profi-Wrestler, also Profi-Wrestler im Sinne von ne, inszeniertes Wrestling, so einen Kampf gehabt. Kann man, also die groben Dinge kennt man alle aus dem Film Der Mondmann mit Jim Carrey. Aber ich möchte mir da auch nichts Böses, aber Raab hat nie eine öffentliche Figur der künstlerischen Feinheit wie ein Andy Kaufman gehabt. Und heute würde ich den auch nicht mehr, würde ich das auch nicht mehr eine Feinheit nennen, weil das ist halt auch 50 Jahre her, ne? Das würde heute nicht mehr ankommen. Aber die Kämpfe haben auf mich immer gewirkt wie, ich bin verbissen, ich möchte gucken, ob ich das schaffen kann und nicht wie eine Comedy-Inszenierung. Und deswegen habe ich das nie ganz verstanden, weil dieses Frau-gegen-Mann-Ding ist eh albern und ist gleichzeitig halt Profi gegen Laie auch irgendwie albern. Ich fand den Boxkampf nie spannend. Ich fand die Ansage spannend. Ich fand die Kommunikation drumherum gut gemacht, super inszeniert. Aber der Kampf, ich finde die Boxen an sich schon nicht spannend.
Ja, und wir erinnern uns natürlich, es gab ja zwei Kämpfe in der Vergangenheit gegen Regina Halmich. Der erste war ja, glaube ich, sogar noch im TV-Total-Studio in so einem Ring, der aufgebaut war, wo es, glaube ich, erstmal so eine dumme Idee und Gag war, der dann Wirklichkeit wurde. Und der zweite, der war ja dann auch wahrscheinlich in der Langzess-Arena oder irgendwo in der großen Arena richtig inszeniert. Raab kam da mit dem Panzer, glaube ich, damals reingefahren und ne, also ja, die komplette.
Genau Nummer. Das, ne? Alles drumherum kann ich wertschätzen irgendwie.
Genau. Also rein von der Produktion her und von der Ideen vom Größenwahn eines Stefan Raabs gesehen, war es natürlich perfekt inszeniert. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber der Kampf an sich, da bin ich absolut ihrer Meinung, hat mich persönlich nie interessiert. Also es war die ersten 10 Sekunden, wo man gucken wollte, hauen sie sich wirklich auf die Fresse oder ist das ein Showkampf? Ist das inszeniert? Ne? Nehmen die da beide einen Gang zurück und insbesondere Regina Halmich, weil ansonsten wird Raab direkt auf der Matte liegen. Oder ist das ernst? So, ja. Aber wer da gewonnen hat das und auch alle Runden sich da rein zu pfeifen, hat mich nie gejuckt. Und deshalb jetzt einfach mal in die Tüte gesprochen. Ich glaube, es geht hier wirklich nur für und auch nur für Leute, die, sagen wir mal, älter als 30 sind. Ne? Für die geht es ja um dieses Momentum, krass nach 10 Jahren Stefan Raab nochmal zu sehen. Erstmal egal wo, da kommen wir gleich zu. Aber irgendwo wird man ja Bilder sehen, Bewegtbild wird es ja irgendwo geben von diesem Kampf. Das nochmal zu sehen, das ist der Einschaltimpuls für mich. Aber nicht der Kampf. Also das ist mir völlig egal.
Ja.
Und deshalb, also wir kommen gleich noch dazu, warum und wieso und weshalb. Ich habe aber im Vorfeld, und das machen wir natürlich nur bei solchen brisanten Themen, sowohl über Twitter als auch über Threads gefragt auf unseren Accounts, was haltet ihr denn von diesem ganzen Comeback und von dieser Ankündigung? Und ich finde das sehr interessant, weil man natürlich so das Gefühl hatte, Gott und die Welt lechzt nach diesem Kampf. Aber wenn man sich jetzt mal die Kommentare durchliest, ich gehe mal nur so drüber. Haribo hat hier uns zum Beispiel geschrieben. Da hat er sich wirklich das schlimmste Format ausgesucht für sein Comeback, hatte schon damals null Interesse daran und habe es auch nicht geguckt. ESC wäre schön gewesen, wenn er wieder jemanden gesucht hätte. PS, ich glaube immer noch nicht dran, dass es den Kampf geben wird. War ich ja auch sehr lange der Meinung, allerdings, also meine erste Vermutung war, da boxen Hologramme.
Da boxen also, Programme. War auch mit KI-Grafik irgendwie die Bewerbung für
genau, den. Es war ja dieser KI-Rab irgendwie mit 50 Kilo zu viel auf den Rippen, wo ich mir dann auch dachte, naja, vielleicht machen die wirklich so, ne, also er muss nicht auftauchen und das wäre so eine Möglichkeit, wär so bekloppt, irgendwie wird's passen. Aber spätestens, seitdem man Tickets kaufen kann, wo die Namen da drin stehen, wäre es ja Täuschung, wenn ich irgendwie Minimum, keine Ahnung, 100 Euro oder in der Loge 250 Euro für so ein Ticket bezahle und die tauchen da nicht auf. Also das kann man nicht machen. Von daher, dieser Kampf wird stattfinden. Aber naja, weiter schreibt hier Nick Stone, couldn't care less.
Grüße.
Diamantenkopf, ich bin immer noch der Meinung, dass da noch irgendein Twist in der Geschichte kommt. Ich weiß nicht was, aber ich glaube, es geht nicht um den Boxkampf. Aber schauen wir mal. Interesse ist jedenfalls geweckt für den 14.
Vielleicht gibt es einen neuen Duschkopf.
Das wäre natürlich richtig geil. Da kampiere ich doch schon mal vor. Wo wird der verkauft? Butlers. Nee. Wie hieß das Ding?
Ich glaube, sie haben das richtig gemacht.
Doch, Butlers, ne?
Ja.
Es gab auch Go Butler, das war dieser Bring-Service.
Ich muss mal gerade was, was in dem Zusammenhang, weil ich gestern dieses Gespräch hatte, im englischen Bereich gibt es den Begriff Dusche ja auch, aber damit ist eine Analdusche gemeint. Und deswegen, glaube ich, ist man da vielleicht langfristig auch mit einer anderen Schreibweise am internationalen Markt ein bisschen gescheitert. Egal, machen wir weiter.
Ja, hier noch ein Kommentar. Ich warte noch drauf, dass die da dann nur einen Herren namens Stefan Raab in den Ring stellen, aber nicht den Stefan Raab. Auch gut.
Ein 3 Meter großer Boxer, ja.
Und dann zündet das Publikum die Arena an, steht hier. Ja, wahrscheinlich. Jessica schreibt noch, ein letztes Schlag den Raab, also ist es ja in dem Fall, ja. Hätte ich gerne gesehen. Da hatte ich ein paar Hoffnungen. Das Ergebnis ist dann eher ein Letdown. Ehrlich gesagt wusste ich nicht mal mehr, dass es einen zweiten Kampf gab.
Ja, tatsächlich war ich mir da auch nicht mehr sicher.
Monsieur Fischer, er wird wohl für eine der Einschaltquoten des Jahres sorgen und ist ab sofort wieder überall im Gespräch, Ziel erreicht. Und alle die, welche sich hier gerade über die Aktion aufregen, wetten, ihr schaltet im Herbst ein. Aber ne, das ist ja immer, also, Fridolin schreibt hier auch. Ja. Er hatte so viel mehr oder weniger erfolgreiche Formate und für seine Rückkehr wählt er ausgerechnet Boxen? Naja, Geschmackssache. So oder so wird es ein großes TV-Fest im September. Sollte da ein Plot-Twist kommen, ist Raab mehr aus der Zeit gefallen als Gottschalk. So eine Aufwärmsache wie der dritte Boxkampf funktioniert ein einziges Mal, danach ist der halb rum und er muss was Innovatives raushauen. Also wir kommen gleich noch dazu, weil es sind echt viele Kommentare. Aber wir müssen jetzt erstmal über eine Sache noch reden, Hermes. Mhm. Weil ich habe es ja schon gesagt, deshalb habe ich vorhin auch nochmal hier Mask Singer und das Faultier reingebracht. Und ich wiederhole meine Worte von damals ungefähr. Stefan Raab ist jetzt 10 Jahre weg und überlegt jetzt, offenbar juckt es ihn ja doch, irgendwie nochmal vor eine Kamera zu gehen, irgendwas Großes zu machen. Und deshalb war ja auch damals meine Theorie, das wäre eigentlich das perfekte Ding. Das war damals die über 20-25% Show. Ganz Deutschland hat drüber geredet. Man hätte nur diese, also man hat auch, wie jetzt hier auch, analog, man kann eigentlich eine Schablone drüber legen, von diesem Hype gelebt, ey, steckt da Stefan Raab drunter? Könnte sein, hört sich so an irgendwie. Also es lief ja alles dann auf diese Demaskierung hinaus. Mhm. Und wäre er da drunter gewesen, es wäre der Moment gewesen, um zu sagen, so, ich bin wieder weg, ihr Trottel, hätte er alles gehabt. Ähnlich ist es ja mit diesem Boxkampf.
Ja.
Nur ich frage mich, wie auch schon viele jetzt bei Twitter auch geschrieben haben, es würde so viel andere Möglichkeiten für ihn geben, zurückzukehren. Ich verstehe den Boxkampf in der Hinsicht, dass er sagt, ich muss da ja nicht viel machen. Also er muss da nichts moderieren, er muss nicht sonderlich witzig sein, er muss keine Show, kein Format erfinden für ihn neu, sondern er steht da und boxt. Das Format ist klar. Und da wird auch außer ein paar Interviews vorher und nachher, die ja gesteuert sind, weil er produziert es mit seiner neuen Firma, ist er da relativ, er ist zwar auf der Bildfläche, aber er muss nicht abliefern im Sinne von, ich muss jetzt besonders lustig sein oder Comedy im Jahr 2024 machen. Das verstehe ich. Ja. Aber mache ich das, nur für diesen einen Augenblick, für diesen Boxkampf, komme ich nach 10 Jahren wieder zurück, wenn da nichts mehr dahinter folgt? Also es klingt für mich halt im Moment alles wie so eine große Marketing-PR-Kampagne à la Stefan Raab. Thomas Lückerath hat es heute in einem Kommentar auf DWDL auch geschrieben. So wenig Invest wie möglich, ein bisschen was hinwerfen, alle stürzen sich drauf, ein Hype wird generiert. Da wird jetzt bis September alles analysiert und durchs Dorf getrieben, so dass ja auch schon die Bild zum Beispiel im Titelschutz und bei anderen Publikationen geguckt hat, was wurde sich denn da gesichert von Raab Entertainment? Unter anderem ja auch, und da kommen wir jetzt zu, diese Abkürzung, die auf seiner Baseball-Cap steht in diesem Insta-Video, NWSDWH. Die wurde sich auch gesichert als Marke in Kombination NWSDWH. Nicht über den Titelschutz, sondern ich glaube tatsächlich im, wo wurde sich's gesichert? Muss mal kurz gucken, es gibt dann noch irgendwie sowas. Oder wo tatsächlich ein... tatsächlich beim Deutschen Marken- und Patentamt.
Okay.
So. Und gleichzeitig wurden sich die Rechte für Internet-Rundfunkunterhaltung geschützt. Das heißt, das Gerücht ist jetzt, Stefan Raab plant einen eigenen Streaming-Dienst.
Womit denn?
Oder sogar einen eigenen Sender.
Ja, womit?
Ja, das ist die Frage, weil er könnte ja nicht mal sagen, ich mache jetzt einen Streaming-Dienst auf, der vielleicht heißen wird NWSDWH. Ja, Abkürzungen sind ja in der Raab-DNA immer gerne gesehen. Wir erinnern uns an verschiedenste Aktionen der letzten Jahrzehnte, wofür auch immer es stehen wird. Aber er hat ja nicht mal mehr die Rechte an seinem kompletten Formatkatalog. Die Rechte liegen jetzt bei Brainpool Bunnyjoy. Also er könnte nicht mal sagen, ja, ich zeig da oder da gibt's alle TV-Total-Folgen oder alles, was ich je produziert habe an Events oder Schlag den Raab. Hat er keine Rechte dran. Das heißt, was ich mir vorstellen kann, und damit kommen wir jetzt zur großen Frage, wer wird diesen Kampf übertragen? Ich lese sehr oft, naja, wahrscheinlich wird's RTL, weil er im Moment ja auch mit dieser EM-Show jetzt und in der Vergangenheit viel mit RTL gemacht hat. Glaube ich nicht.
Wissen Sie, was ich glaube?
Ja,
dass es noch vielleicht gar nicht, glauben Sie, dass es noch gar nicht feststeht. Weil es riecht alles so ein bisschen nach, guck mal, wir zeigen den Leuten, wie viel Aufmerksamkeit wir generieren können und dann, wie geil wir eine Show produzieren können.
Und das treibt den Preis nochmal hoch.
Genau, das zum einen, aber auch Werbung für die Zukunft, für die eigene Produktionsgesellschaft zu machen, nach dem Motto, seht ihr, ich kann's noch, ist halt durchaus denkbar.
Okay, dann meine These.
Ja, gern.
Ich glaube, es wird auf keinen Fall ein linearer Sender. Vielleicht ein Streamer. Mhm. Aber auch da dachte ich mir dann wieder, Stefan Raab ist ja einfach in dem, wenn er was macht, einfach Geschäftsmann. Und er will Geld verdienen. So, auch wenn er Geld hat. Und zwar arschvoll. Ja? Aber wie verdiene ich Geld? Das mache ich nicht, indem ich für ein paar hunderttausend jetzt Achtung, kommt in meine WhatsApp-Gruppe, Leute. Nein, das mache ich natürlich nicht, indem ich einen Boxkampf für mehrere, vielleicht 100.000 Euro an ProSieben, an RTL, an Arte von mir aus verkaufe.
Arte.
Sondern das mache ich damit, indem ich selbst Herr darüber bin, wer will diesen Boxkampf sehen? Und A, mache ich das natürlich über die Tickets, klar, da geht ein Anteil natürlich auch, fließt da rein, aber das sind ja Peanuts. Wenn das stimmen sollte, was jetzt dieses Gerücht ist, Stefan Raab plant einen TV-Sender, einen eigenen oder einen Streaming-Dienst, was ich mir vorstellen kann, dass wir eine Webseite haben werden oder irgendein Dienst, wie auch immer, realisiert, über den man ganz klassisch, bitte werfen Sie hier Ihre Münze ein, diesen Boxkampf als Event buchen kann. Wie damals bei Premiere. So, und das sind Einnahmen, die zu 100% in Richtung Raab gehen, verstehen Sie? Geld. Das wäre meine These, die am naheliegendsten ist. Und vielleicht, und das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann, was ihn dann dazu treibt, diesen Dienst, nennen wir ihn jetzt mal Dienst, anzuschieben, ist das die größte Marketingkampagne, die er dafür hernehmen kann. Dass er sagt, all eyes auf diesen 14. September. Es gibt dann vielleicht irgendwie eine Möglichkeit, eine Plattform, wo das stattfindet. Und das ist quasi der Launch dieser neuen Plattform. Und er stellt sich dann von mir aus noch ein einziges Mal dahin, weil es ja seine Firma ist, um dafür Werbung zu machen. Was danach auf dieser Plattform passieren soll, ich habe keine Ahnung. Also ob da auch Shows produziert werden, ob da Comedy zu sehen ist, ich weiß es nicht. Aber das wäre das Einzige, was Sinn ergibt, außer er sagt, ich will wieder was Regelmäßiges machen und das ist jetzt mein Türöffner. Ne? Dann könnte ich es ja auch verstehen, wenn er vorhat, egal wo, Sender, Streamingdienst, was auch immer, per Flugblatt, oder nur auf Insta, was ja auch hier gemutmaßt wird, soll ein Streamingdienst sein, der nur in 9:16 produziert. Also das halte ich für so Schwachsinn. Sorry, aber glaube ich nicht. Das glaube ich alles nicht. Also wenn er jedenfalls sagt, ich will jetzt wieder regelmäßig auf die Bildfläche, auch das wäre möglich. Aber da sind im Moment noch sehr viele Fragezeichen. Und ich bin sehr gespannt, was wir bis September und spätestens am 14. September weiter darüber in Erfahrung bringen werden. Ich glaube, es wird nicht langweilig im Sommer.
Ich habe da wirklich diese faustsche Zerrissenheit, dass ich subjektiv bin, so, es ist mir alles völlig egal. Es kann machen, was er will oder nicht machen. Und aber in meiner Rolle hier und auch als jemand, der sich ja solche Spielereien gerne anguckt, bin ich so, okay, wie ist es geplant? Was sind die Hintergründe? Genau das, was Sie jetzt besprochen haben im Endeffekt. Das ist faszinierend. Aber der Inhalt verschwindet komplett. Das ist komplett irrelevant, was es ist. Hm. Es geht nur noch darum, warum, welcher Zeitrahmen, genau. Was danach, wo, all diese Dinge spielen eine Rolle, aber alles andere, also er hätte auch sagen können, da stehe ich meine neue Blumensorte vor, die ich gezüchtet habe, hätte natürlich jetzt keinen interessiert, aber der Inhalt wäre völlig egal.
Ja, da haben Sie leider recht und vielleicht ist es auch komplett, also vielleicht lacht er sich schon wieder ins Fäustchen, weil so weit gedacht wird und am Ende zeigt RTL den Boxkampf und einer wird gewinnen und danach ist er wieder weg. Es kann genauso gut sein. Ich weiß es nicht.
Deswegen sage ich ja, es ist für ihn wirklich eine sichere Nummer, weil wenn er hinterher sagen kann, nur ich wollte einfach nur noch mal boxen oder einmal eine große Show machen für alle meine Fans und für Regina und mich und wollten einfach nur mal Bock, das zu machen und jetzt bin ich wieder weg, dann kann ja keiner sagen, das stimmt ja gar nicht. Sondern so, ja, das klingt leider genau wie Stefan Raab. Wenn er Bock drauf hat, macht das halt.
Ja, ja. Auch das ist das Ding. Also ich bin wirklich alleine aus dieser, wie Sie es gerade eben beschrieben haben, Sicht sehr gespannt, was da noch kommt. Der Boxkampf ist mir tatsächlich sehr egal. Und mir tut's Regina Halmich in diesem Fall so ein bisschen leid, weil das so komplett runterfällt. Wie Sie sagen, es spielt gar keine Rolle, was da stattfindet an dem Tag. Der könnte auch Hallenhalmer spielen, der Arena. Schach. Und es wäre egal. Ja, das große Schachturnier. Und was der Anzeigenhauptmeister da jetzt noch mit zu tun hat, der wird ja jetzt auch in das ganze Projekt da irgendwie noch mit reingemünzt, weil er ein Video dazu gemacht hat, das so ein bisschen mit diesem Clip spielt. Ach, ich weiß es alles nicht. Ich kann es auch nicht.
Ich glaube, ich bin auch einfach alt, egal mir alles wird.
nee, mir ist es tatsächlich nicht egal, weil ich es spannend finde. Aber ich will hier noch ein paar Stimmen aus dem Volk vorlesen, Hermes, weil es haben wirklich sehr viele geschrieben.
Wollen Sie das in unserem Kommentarbereich vielleicht direkt auch dann aufgreifen oder machen wir das im Weingeflüster? Weil da ist auch sehr viel zu Raab tatsächlich.
Ich vervollständige das jetzt noch hier und dann können wir auch direkt weitergehen.
Ja, ich habe aber noch ein Fernsehthema, deswegen.
Ach so, Sie haben noch, gut, dann mache ich es hier. Ja. Dann machen Sie noch Ihr Fernsehthema und dann gehen wir ins Weidengeflüster. Hier schreibt zum Beispiel auch Walking Dead, ich habe den zweiten Kampf schon nicht mehr gesehen. Vielleicht ziehen Sie es ja geil auf und es wird ein Spektakel. Interesse habe ich bis jetzt kaum. Dann haben wir hier noch, gegen ein kurzes Comeback hätte ich nichts, aber dass es ausgerechnet Boxen ist, finde ich schade. Nitram schreibt, ja geil, Mann. Also da war ein positiver Kommentar. Handgebraut MS hat noch geschrieben, vermutlich will er wirklich nur abspecken und braucht dazu den öffentlichen Druck. Was? Glaube ich nicht. Und Movie Steve B, liebe Grüße, hat noch geschrieben, wenn es wirklich nur bei dem Stand bleibt, der bis jetzt bekannt ist, war es irgendwie eine sehr seltsame Aktion. Aufwand und Pointe scheinen mir da in keinem guten Verhältnis zu stehen, denn die Auflösung war dann doch ziemlich unterwältigend. Zudem wirkt das geplante Event erschreckend anachronistisch.
Hat er recht?
Hat er absolut recht, ja. Aber Raab ist da halt wirklich alles zuzutrauen. Und ich fasse es jetzt mal zusammen. Viele haben hier auch noch geschrieben, wie Sydney zum Beispiel, stellvertretend, Raab braucht allmählich neue Ideen, wenn er so dringend mal wieder medial stattfinden will. Sonst blamiert sich der König lustig. Sonst blättert der von König lustig, wo bist du, melde dich wieder, Sehnsucht, getriebene Glanz seines Rufs, den er nach dem Raab-Schied genossen hat, in Windeseile ab. Ja, und das ist ja das Ding, ne? Also jeder glaubt, wenn der sich jetzt zurückmeldet, da muss irgendwas Riesiges dahinter stecken, aber vielleicht ist es auch einfach nicht.
Okay.
Naja. Gut. Beschließen wir es für den Moment.
Also ich dachte, wir lesen jetzt noch die Kommentare aus dem Kommentarbereich vor zu Raab. Ich habe jetzt den Überblick verloren, was wir uns geeinigt hatten.
Achso, nee, das machen wir ganz normal. Kommentare kommen gleich, machen Sie jetzt okay, Ihr Fernsehthema.
Gut. Einfach. Wir bleiben beim Sport tatsächlich. Im Endeffekt ist der Boxkampf ja im weitesten Sinne Sport, also dieser spezielle. Und zwar, nachdem wir ja neulich Peter Klöppel und Ulrike von der Grüben in den Ruhestand verabschiedet haben, werden wir dieses Jahr das auch noch für jemand tun, der jetzt im Mainstream vielleicht nicht so bekannt ist, den ich aber persönlich sehr schätze und der, ich glaube, seit 35 Jahren Sportkommentator ist, nämlich Rolf Kalb. Rolf Kalb ist in der Hauptsache bei Eurosport der Snooker-Kommentator. Also das ist auch international bekannt, die deutsche Stimme des Snooker, die entspannteste Art wie jemals, ich meine, Snooker ist kein aufgeregter Sport, logisch, aber die entspannteste Art, wie je irgendein Sport moderiert worden ist oder kommentiert worden ist. Das ist unfassbar, wie gut der das macht seit Jahren, wie entspannt, wie auf dem Punkt, wie respektvoll. Und der hat jetzt angekündigt, diese WM, die dieses Jahr ausgestrahlt wird, wird seine letzte sein. Der ist jetzt auch, klar, nicht mehr der Jüngste, mal gucken, 59 geboren, da kann man schon mal über Ruhestand nachdenken.
Definitiv.
Hat auf Eurosport selber dazu geblockt und einfach gesagt, er möchte gehen, solange man noch nicht die Nase von ihm voll hat, solange man noch froh ist, ihn zu sehen und zu hören. Und ich glaube, bei dem Feedback, was ich mittlerweile bekommen habe, also nicht ich persönlich, sondern das ich im Internet gesehen habe, keiner hat die Nase voll von Rolf Kalb. Also jeder gönnt ihm den Ruhestand und jeder ist so, der geht wirklich, wenn man ein Snookerspiel sieht, ich habe in meinem Leben nicht so viele geguckt, aber überdurchschnittlich viel gemessen an allen anderen, man hört ihn einfach sofort. Es ist einfach, man sieht das Grün, man sieht im Zweifelsfall Ronnie O'Sullivan, der absolute Rekordspieler, und man hat sofort Rolf Kalbs Stimme im Kopf und ich habe durch Zufall, ich besitze auch eins seiner Bücher, was ich bei der Auflösung einer Bibliothek in Saarbrücken irgendwann mal gekauft habe, für einen Euro. Und ich glaube, ich muss gerade gucken, Billard verständlich gemacht war das, glaube ich, wo er alle Billardarten vorgestellt hat, oder zumindest Pool, Carambolage und Snooker. Ich glaube, die Ausgabe habe ich. Und ich finde es krass, was der alles schon gemacht hat. Denn wenn ich mir das hier angucke, er hat bei der Rheinischen Post angefangen, der Lokalausgabe, wurde da direkt Sportredakteur und er war Pressesprecher der Deutschen Billardunion. Und er hat bei Eurosport, muss ich gerade gucken, Billard natürlich, Snooker, dann aber auch Rudern, Tanzsport, Taekwondo, Dart, Bowls, Gewichtheben, Basketball und Thaiboxen kommentiert. Also
breites Spektrum. Ja,
mehr Sport kommentiert, als andere gemacht haben. Also so viel steht fest. Und ich werde ihn wirklich einfach vermissen. Deswegen auch an der Stelle hier innerhalb der Medienkuh einen ganz, ganz tollen Ruhestand, eine tolle letzte WM. Vielleicht gucke ich dann endlich mal wieder rein. Und Rolf Kalb, der sich wirklich um mehrere Sportarten verdient gemacht hat und, glaube ich, auf eine sehr ruhige, entspannte Art auch dafür gesorgt hat, dass Snooker in Deutschland ein bisschen populärer wird. Und das ist bei einer Sportart, die darauf basiert, dass man Kugeln in Löcher schubst, Punkte aufschreibt und die Kugeln zum Teil auch wieder auf den Tisch legt, gar nicht so einfach. Also ist ein ganz toller Sport, ich liebe den, aber ist halt auch nicht das Aufsehenerregendste auf der Welt. Das muss man auch sagen.
Hätte Raab auch machen können.
Snooker bei Raab, also das wäre was gewesen. Also da würde ich gerne die Livecam sehen bei Elton, wie schnell er keinen Bock mehr hat. Aber für diejenigen von euch, die es interessiert, 5. und 6. Mai, da wird er zum letzten Mal am Mikrofon sitzen und Snooker kommentieren. Und wir wünschen Zuschauern und ihm da ganz, ganz viel Spaß.
Ja, also ich kenne ihn nicht, aber ich verlasse mich da natürlich voll auf ihre Expertise. Und rein vom Namen her passt er natürlich auch schon in die Kuh.
Ja, definitiv. Ja.
Das muss man sagen.
Herr Kalb in der Kuh. Wunderbar.
Gut, dann kommen wir jetzt ins Weidengeflüster.
Seitengeflüster.
Und ich bin ganz froh, dass wir es ein bisschen abgetrennt haben, weil ich glaube, viele Kommentare haben sich inzwischen auch schon wieder überholt, weil die natürlich vor dem Ticketvorverkauf, vor der Auflösung teilweise stattfanden. Aber wir versuchen das einzuordnen, denn es ging zwar auch um die Passion, ja, in der, mit zwei Mega-Folgen hintereinander rausgehauen, eine Passion und Raab-Comeback.
Ja, liegt alles an uns, klar.
Ja, klar, natürlich, ne? Dafür machen sie es doch. Aber natürlich habt ihr auch einiges zum April-Scherz, zum mutmaßlichen zunächst, genau, von Stefan Raab geschrieben.
Da haben wir zum einen Dirk, der schreibt: Moinsen, kein Kommentar zur letzten Folge, sondern meine Gedanken zum Raab-Comeback. Oha.
Vom 2. April ist der Kommentar,
ja, übrigens. Das ist vom 2. April. Oha, was waren wir da vor einigen Tagen gespannt. Ein wirklich gut produziertes Video, eine Insta-Challenge und ein mögliches Raab-Comeback. Eine Wiederauferstehung einer TV-Legende zu Ostern, in your face, Jesus. Was dann aber folgte, ist in meinen Augen leider so unkreativ und unnötig wie die Passion. Ein weiterer Boxkampf gegen Regina Halmich, darauf hat die Welt gewartet, nicht. Möchte Stefan Raab seine Rückkehr wirklich so lustlos und ideenlos zelebrieren, wie er seine letzten aktiven TV-Jahre verbracht hat und damit die Werbetrommel für seine neue Produktionsgesellschaft rühren? Puh, dann lieber gleich das Handtuch werfen. Wäre es doch nur ein April-Scherz gewesen, schreibt Dirk. Ja. Das ist also komprimiert so ziemlich die härteste, aber absolut nachvollziehbare Kritik, finde ich.
Ich verstehe es voll, klar. Und ich glaube, die Leute hätten es mehr gefeiert tatsächlich, wenn er gesagt hätte, ich mache noch eine Sonderausgabe, Schlag den Raab. Ne? So, das ist irgendwie...
Ja.
Aber gut, egal. Wir werden es nicht wissen, wir werden nicht dahinter kommen, was ihn dazu bewegt hat. Aber Jerry hat geschrieben. Und jetzt wird es natürlich, da müssen wir alle Haltung
annehmen. Die Stimme der deutschen Fernsehkritik.
Ja, Jerry hat geschrieben: Hallo ihr beiden. Bei der Ankündigung um den und dem Hype, auch vom 2. April der Kommentar, den das mögliche Raab-Comeback bei einigen ausgelöst hat, stellen sich mir zwei Fragen. Hat Raab das Gespür für die neue junge Zuschauerschaft verloren und kann er überhaupt noch neue und innovative Ideen? Also auch ähnlich wie die Kommentare, die wir heute schon vorgelesen haben und auch der Kommentar von Dirk gerade. Jerry schreibt weiter: Alle neuen Ideen, die er in den vergangenen Jahren hatte, sind nicht erfolgreich gelaufen. Das Ding des Jahres lief so lala. Famemaker lief desaströs. Täglich frisch geröstet fand ich nicht gut. Da zitiert sich Jerry selbst sehr gut. Und die Quoten waren auch mies. Eisfußball lief sehr schlecht als Live-Event und der Free ESC lief okay. Nur die alten Ideen haben es geschafft, gute Quoten zu erzielen. VOG-WM, Schlag den Star, Turmspringen und auch TV Total konnten überzeugen und liefen auch mit einem in der Regie sitzenden Raab. Jetzt mit einer neuen Produktionsfirma und ohne die ganzen bewährten Marken müssen er und auch das Team beweisen, dass sie erfolgreiche Formate können, die die Quote im TV bringen. Anmerkung von mir: ist ja nicht mal gesagt, dass nur fürs TV produziert wird. Und auch das ist im Übrigen, fällt mir jetzt gerade so ein, etwas, was gegen eine TV-Ausstrahlung dieses Kampfes sprechen würde. Denn es wäre messbar.
Ja, also er hat dann keine Kontrolle über die Zahlen. Also, wenn er einen eigenen Dienst hat, kann er nicht sagen, ja, war mega.
Das hat jeder geguckt. Es wäre messbar und wenn man irgendwie, keine Ahnung, was dieser letzte Boxkampf hatte, bestimmt an die 40-50% Marktanteil damals, ne? 14 bis 49. Vielleicht kriegt man das noch raus, Herr Hammes, vielleicht können Sie einmal quer recherchieren.
Versuch's mal, ja.
Aber wenn da jetzt, egal wo es laufen wird, 17% stünden, wäre das natürlich auch, ne, also eine Quittung nach 10 Jahren Comeback schwierig. Also deshalb, ja, Jerry, hast du mich gerade jetzt nochmal auf eine Idee gebracht. Er schreibt weiter, ich lese mal hier, ob es der richtige Weg ist, seine Rückkehr mit etwas zu zelebrieren, was man vor über 20 Jahren schon einmal gemacht hat, ich weiß es nicht. Genau das wirkt lustlos und als wolle man mit dem Gefühl der Nostalgie und dem Hype spielen. Nur ist das Problem, dass viele unter 30 entweder Raab nur am Ende seiner Karriere gestreift haben oder mit ihm gar nichts anfangen können. Es wirkt einfach, als könne Raab nur auf Altes, das schon einmal geklappt hat, zurückgreifen, und das ist einfach schade. In meinen Augen hätte es bessere Wege gegeben für ein Comeback. Aber schauen wir mal, was im September wird. Liebe Grüße, PS, auf Herrn Körbers Frage in der letzten Folge, wann ich fand XY nicht gut Merch, antworte ich mit, wenn der Medienkuh Merch Shop online geht. Ich sage auf jeden Fall Bescheid, Jerry.
Ja.
Haben Sie was gefunden, zahlenmäßig?
Ja, ich für beide Kämpfe sogar.
Oh, sehr gut.
Von 2001, da war, oh Gottes Willen, da war der erste Kampf, bis zu 9,3 Millionen Zuschauer. Das waren in der werberelevanten Zielgruppe im Durchschnitt 55,6%. Das hat 5,46 Millionen Zuschauern entsprochen. Mhm. Das war der erste Kampf. Und der zweite, gar nicht mal so ein krasser Abstieg. Was haben wir hier? 14 bis 49 ist ja noch die werberelevante Gruppe, ne? Ja. Der Marktanteil lag bei vorne 43,5%.
Ja, und also klar, selbst wenn da jetzt, wenn es im TV laufen sollte, 30% stünden, wäre es immer noch gut.
Ja, heute
auf aber jeden Fall. Wenn da halt nur, wie gesagt, 17 stehen.
Also alles unter 25 wäre halt schon so, okay. Ja. Aber klar, die symbolische 1 nur vorne, das wäre schon so, ja, das war eine gute Sendung, aber ist es den Aufwand wert?
Richtig. Nun gut, wir machen weiter mit den Kommentaren und zwar bei Captain Aldi.
Da ist er wieder, der Gute. Moin moin da draußen an den Empfangsapparillos und auch auf der Weide. Ich feiere Herr Hammes ja nach dem Hören der Folge. Warum, frage ich mich auch. Weil er sich genau an den gleichen Kram erinnert hat, der auch immer mal wieder in meinem Hören auftaucht. Herr Hammes sprach ja von einem Making-of zum Making-of von Titanic und dass das mal in einer Serie thematisiert worden ist. Also, das ist natürlich ein fiktives Making-of. Und er hat dann, Gott sei Dank, reichte mir hier den Namen nach, nämlich Verrückt nach dir im Original Mad About You mit Paul Reiser und Helen Hunt. Lief damals RTL abends spät in der Nacht. Habe ich geliebt. Er hat auf Vox gefühlt nur eine Folge gesehen, aber das war genau die. Das ist ja mega gut. Das liebe ich. Das ist wie man Leute fragt, hast du eigentlich die Original-Star Trek-Serie geguckt? Ich habe nur eine Folge, die mit den Tribbles. Es ist immer die gleiche. Der Charakter von Paul Reiser hatte dort ein Making-of zum Hang-off von Titanic gedreht. Wieso weiß ich sowas? Weil das eine absurd dämliche Idee ist, aber auch sehr witzig, weil nämlich auch James Cameron mitgespielt hat. Also James Cameron hat sich selber gespielt, wie er auf seinem Regiestuhl sitzt und ich glaube, was ein Brot isst oder so, weil es war einfach
Brot.
Das war halt das Einzige, was sie noch an Material irgendwie bekommen haben, weil alles andere im Making-of natürlich schon gezeigt worden ist. So, was haben wir denn noch? Haben wir noch irgendwas von Leo? Haben wir noch was von Kate? Und nee, ist alles weg. Wir haben nur, wie der hier sein Brot isst. Also
Brot ist Brot. War schon, ne? Das war ja auch der bekannte Ausruf bei uns.
Ja, das war aber einfach eine schöne Comedy-Idee. Aber auch Captain Aldi hat noch was zum Raab-Comeback. Da hat der Gute die Schnauze doch noch nicht voll. Verstehen Sie, wegen Boxkampf. Der musste jetzt sein, schreibt er. Weiß ich nicht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und alles Gute, auch beruflich, Ihr Captain. Ja, Grüße zurück.
Ja, sehr, sehr schön. Ja, das kommt für uns beide zu spät.
Ja, das ist
na gut. Jetzt haben wir noch einen sehr, sehr langen Kommentar von Max Snyder. Wollen Sie den auch vorlesen? Weil es geht um Kinokram. Ich habe da doch keine Ahnung.
Ich versuche es aber zügig zu machen, weil viele von den Sachen haben wir ja schon abgearbeitet in der letzten Folge.
Ja, gerne.
Grüße, Herr Marshmallow. Also ich habe in der Startwoche von Ghostbusters ein kleines Double-Feature.
Der Arsch war was?
Marshmallows.
Okay, jetzt lese ich es.
Ja. Marshmallows.
Ich dachte schon, was ist das für Beleidigung hier von Max Snyder? Kenn ich gar nicht. Gut.
Dazu später mehr. Nein, Quatsch. Ja, ich meinte, also ein Gag, den ihr auch alle nicht verstehen könnt, tatsächlich. Ja, er hat sich quasi im Heimkino Ghostbusters Afterlife nochmal angeguckt, also der erste von den neuen Filmen. Und das mit Begleitung und die anderen beiden kannten den Film noch nicht. Und da wurde es ein bisschen emotional. Hat ihm auch gefallen. Und dann haben sie sich den neuen Frozen Empire im Kino angeguckt und letztlich entspricht Max Snyders Eindruck auch ungefähr dem, was ich wiedergegeben habe, aber wie er auch schreibt, man hat das Gefühl, der Film hat ein paar Figuren und Story-Ideen zu viel. Ich glaube fast, man hatte Angst, dass es keinen dritten Teil geben wird und so ähnlich fühlt es sich an. Also es fühlt sich wirklich so an wie, was wollen wir alles machen? Ja, pack das doch alles in den Film. Aber lange, lange Kritik, die wir schon mal hier gehört haben, deswegen egal. Während aber er zum Beispiel Infinity War oder Oppenheimer in seiner Wahrnehmung sich nicht lange angefühlt haben, kam ihm Batman wie ein 6-Stunden-Film vor. Das ist halt das, was man in Fachkreisen Pacing nennt. Ne? Wie schnell fühlt sich der Film denn wirklich an? Wie schnell ist er geschnitten? Unabhängig von der eigentlichen Laufzeit. Und The Batman ist mit Absicht sehr, sehr ruhig erzählt. Ich muss sagen, in Oppenheimer dafür, dass visuell ja schon ein paar schöne Momente dabei sind, aber in der Hauptsache Leute sich miteinander unterhalten, hat er ein gutes Pacing. Ich finde, er fühlt sich aber genauso lang an, wie er ist. Also
Der Zonschießer.
Der war tatsächlich nicht schlecht. Vor allem, weil er offen lässt, wie lange er ist.
Natürlich, sehr gut. Klar. Man kennt's. Ja. Dann schreibt Max Snyder hier noch was zur Passion. Da hat er nämlich fast gar nichts von mitbekommen. Das lief das letzte Mal am Wochenende, oder? Ich glaube ja. Also das war auch mit der Grund, weil es ja mittwochs war, dass wir auch nichts dazu gemacht haben. Also einer der 12.
Die Motivation hat auch gefehlt, ja.
Ist richtig. Er hat es nur über Instagram-Stories von Jan, mag keine Tomaten, Gießmann gesehen. Liebe Grüße. Und er grüßt auch und alles Gute zu 10 Jahre die Wochennotiz.
Auch eine stramme Leistung. Gratulation. Ich hab die Tasse noch irgendwo.
Auf jeden Fall.
Soll ich?
Bitte?
Machen wir in den Star Wars News, was da steht.
Haben Sie das drin?
Zum Teil zumindest, und dann kann ich das einfach nochmal vorlesen. Das gehört jetzt hier eigentlich nicht rein.
Okay, gut. Dann machen wir das doch so. Markus hatte noch uns darauf hingewiesen, dass Schwiegertochter gesucht aus dem Programm genommen wurde. Das haben wir besprochen. Mhm. Und Julian schreibt noch, guten Morgen, als ehemaliger Einwohner von Cochem will ich die Passion auf jeden Fall in Cochem sehen. Das haben aber, wir, glaube ich, eingetötet. Ich glaube,
der wichtige Punkt ist ehemalig.
Ja, aber dafür kehrt man gerne wieder zurück.
Ja,
aber
wenn das vor der eigenen Haustür das RTL-Team steht mit dem Kreuz, weiß ich nicht.
Eben, also Achtung RTL, hier gibt es noch ein paar On-Location-Infos. Ben soll das Kreuz, den viel zu, also Ben wird ja nicht mehr Jesus bleiben in zweiter Generation, ne? Also da wird ja was nachkommen. Aber egal, jedenfalls Jesus soll das Kreuz den viel zu langen und viel zu steilen Schlossberg hochschleppen. Der Bahnhof ist am komplett anderen Ende der Stadt, also Stadt in Anführungszeichen. Da kann man viel Wein trinken, bis die Entourage an der Reichsburg ist. Viele Grüße von der Mosel, Julia.
Da fände ich schön, wie bei einem Marathon. Da stehen ja immer die Leute, die den Läufern Wasser reichen. Stattdessen hier halt so Wein. Und man wird ja auch nicht gelaufen. Dass man alle 2 Meter kann man ein Glas Wein trinken, bis Jesus oben ankommt. Da steht er nicht nochmal auf, da legt er zum Schlafen hin. Das wäre schön.
Jesus säuft an der Mosel.
Richtig.
Ja, für alle, die es noch wissen. Scheiß. 2-Faktor-Kack.
Aber haben wir Markus nicht noch hier?
Habe ich doch gesagt.
Nee. Das ist weiter oben. Was mir zur Passion noch eingefallen ist.
Dann ist der unter einer alten Folge, weil unter der aktuellen steht es
noch. 459, 19:55 Uhr. Sehe ich hier. Ich lese einfach vor.
Was mir
zur Passion, also es ist im Backend. Vielleicht, aber der ist freigeschaltet. Was mir zur Passion noch eingefallen ist, ich habe an dem Tag nach der deutschen Passion dank Twitter ein wenig niederländische Passion über BVN, den Auslandssender der Belgier und Niederländer, gesehen. Die Texte waren zum Teil die gleichen wie bei RTL, nur gab es dort ein paar mehr Details. Und Judas hat Linkin Park gerappt. Die Niederländer machen übrigens auch zur Himmelfahrt eine Passion. Grüße Markus. Linkin Park.
Ey, bring RTL nicht auf scheiß Ideen, ganz ehrlich jetzt. Auch noch eine zweite Passion im Jahr.
Ja.
Nee, das muss alles nicht sein. So, ich habe mich auch über diesen tollen Bezahldienst jetzt über mein iPhone eingeloggt, damit ich im Web gucken kann, was ihr gespendet habt. Jede Woche der gleiche Kack, ehrlich.
Immer müssen wir also, Danke sagen. Nein, das Problem ist PayPal und nicht ihr.
Nee, immer wieder muss ich mich hier verifizieren, dass ich bin. Das weiß ich ja selbst manchmal an Tagen nicht. Ja,
deswegen fragt PayPal nach. Ja, das ist ihr persönlicher Therapeut.
Wahrscheinlich. So, also, wir haben Spenden bekommen seit der letzten Coup. Yes. Und zwar reichlich, denn es war Monatsende und da gehen ja immer die ganzen Abozahlungen ein. Martin, einmal mit dabei. Genauso wie Lutz. Michaela. Dann haben wir noch Alexander, der hier auch noch eine Botschaft dabei geschrieben hat. Zufälligerweise musste ich heute das hatten wir doch schon. Moment. Das war das mit der Passion und meine Frau in der Stadt abholen. Das hat uns doch letzte Woche schon so verwirrt. Nee, dann habe ich was übersprungen. Wann hatten wir denn die letzte Kuh? Letzte Woche?
28. glaube ich.
Ah, sehen Sie, da war der Fehler. Gut. Dann kamen Spenden rein, also danke natürlich auch an trotzdem, die gerade genannt wurden an euch. Marika hat seitdem gespendet, Alexander R., Alexander H., jetzt haben wir sie doch. Paul hat hier noch gespendet, vielen lieben Dank an Paul. Ebenso an Johannes, Tobias, Michael und Felix.
Danke, vielen Dank. Danke, das ist sehr lieb von euch. Wenn ihr uns anders unterstützen wollt oder genauso, findet ihr alle Infos auf medienku.de/support. Wie immer, ihr müsst kein Geld ausgeben, aber wir sind froh, wenn ihr es tut. Und das geht auch über Patreon. Da ist nicht so viel passiert in der letzten Woche. Wir haben aber, Raoul habe ich glaube ich schon erwähnt, sei ja nochmal erwähnt, ist auch mit dabei als Free Member. Das geht ja auch immer. My Goofy Me ist mit dabei und Frank B. Willkommen dabei. Wir werden jetzt wahrscheinlich auch noch das Frank-Alphabet haben, nachdem wir schon das Alex-Alphabet bekommen haben. Da freuen wir uns drauf. Frank, da fehlen jetzt noch 25 Leute Minimum. freue ich mich drauf. Wie gesagt, alle Infos auf medienku.de/support, aber ihr könnt uns auch immer einfach bewerten, kommentieren, anderen Leuten zeigen, auf den Sack gehen, uns eine E-Mail schreiben oder einfach nur hören. Das reicht auch.
Absolut. Ja. Da habe ich nichts gegen einzeln.
Und damit sind wir jetzt schon hier. Film. Herzlich willkommen, Herr Körber, im Filmbereich.
Dankeschön. Gibt es Häppchen und Steak? Oder?
Immer. Es gibt hier immer. Da haben wir gar kein Pardon. Wir gucken uns die Kinocharts an, die in dieser Woche tatsächlich spannend sind, weil ich nicht mit dieser neuen Nummer 1 gerechnet hätte. Herr Körber kann ja in seinem Gedächtnis kramen, ob ihm einfällt, was das sein könnte.
Chantal.
Er weiß es schon. Naja.
Ja, ich habe die Pressemitteilung gelesen.
Sie machen den Fehler und lesen die. Das ist natürlich Zeitverschwendung. Auf Platz 5, Paw Patrol, das Oster-Special. Da hätte ich mit mehr gerechnet, da bin ich ganz, ganz ehrlich. Gerade in der ersten Woche. Platz 4, Ghostbusters Frozen Empire, der international jetzt langsam in den grünen Bereich rutscht bei den Ausgaben. Hat, glaube ich, weltweit über 100 Millionen eingespielt. Das normale Budget sind auch, glaube ich, 100, 120.000. Und da kommt natürlich noch Marketing obendrauf, aber reicht auf jeden Fall, dass ich mir keine Sorgen ums Franchise machen muss. Kung Fu Panda 4 ist schon auf der 3, auf der 2, Dune Part 2. Beides millionenschwere Filme, was die Besucher mittlerweile angeht in Deutschland. Und auf der 1, Chantal im Märchenland, wie Herr Körber schon gespoilert hatte. Hat über 600.000 Besucher gestemmt in, und jetzt aufgepasst, 666 Kinos. Will uns das was sagen? Nee, ich habe hier das letzte Mal schon
teuflisch gut,
ist ja, nur über den Trailer geredet und bleibe beeindruckt von der Produktionsqualität, aber auch von der, also absurd beeindruckt von der Entscheidung zu sagen, ey, diese eigentlich sehr geradlinige Komödie mit Fuck You Goethe, da schicken wir jetzt die komischste Figur einfach mal ins Märchenland. Also ist ein Flex für mich, ja. Wir machen das jetzt mal. Was können wir mit der Chantal noch machen? Wir drehen Shrek nach. Okay, cool. Also ich habe ihn nicht gesehen. Es könnte der beste Film aller Zeiten sein. Ich möchte gar nichts verurteilen. Ich finde einfach nur die Idee so wunderschön absurd, dass ich kurz drüber reden wollte. Es wird jetzt tatsächlich auch wieder interessant, denn am 4. April, das heißt gestern, sind noch einige Filme angelaufen, nämlich Godzilla X-Kong. X-Kong. Was soll denn X-Cross? Was ist mit den guten alten Versus passiert? Also es ist ja auch nicht Versus, The New Empire. Ich glaube, diesmal kämpfen Godzilla und King Kong zusammen. Und ganz ehrlich, ich lieb's ein bisschen. Gibt im Trailer wirklich diesen Moment, das kann er.
Wo wird das übertragen, der
Kampf? Das wirst du seinen Rat dann fragen. Wofür steht die Abkürzung? Außerdem Monkey Man, ein Actionfilm, der sich sehr, sehr spannend aussieht. Hat auch gute Bewertungen bisher international bekommen. Und dann haben wir noch in Deutschland startet er anscheinend nur unter dem Titel Omen, wenn ich das richtig sehe. Oder ist das der insgesamt? Also ein neuer Omen-Film kommt ins Kino.
Nomen est.
Ein Omen, ohne.
Ach so.
Omen. Ja. Und es laufen aber sehr, sehr viele andere Filme noch an, die ich gar nicht, auf die ich gar nicht alle eingehen kann. Das wäre wirklich zu viel. Es sind, glaube ich, über 10 Filme, die anlaufen. 15. Und eine Wiederaufführung vom Bader-Meinhof-Komplex. Aber ich glaube, das ist natürlich nicht überall. Das wird irgendwo laufen. Ich finde es aber schön, dass ich die Info hätte. Und wir gehen trotzdem ins Heimkino. Haben Sie was geguckt? Na, dem Aufbau weiß ich die Antwort schon.
Nein.
Es gibt, und das habe ich auch.
Ich muss immer überlegen, aber Sie vergessen sowas immer
schnell. Einer Woche. Aber Sie sich nächstes Mal Notizen, wenn Sie was geguckt haben. Kleines Tagebuch.
Nix. Also schon, aber jetzt nichts, was hier relevant wäre. Okay. Nichts, worüber ich hier reden darf.
Nichts, worüber ich reden darf. Das ist die ehrlichste Antwort. Auf Paramount Plus läuft jetzt die, ich glaube, 5. und finale Staffel von Star Trek Discovery. Seit gestern sind 2 Folgen da zur Staffeleröffnung. Und jeden Donnerstag gibt es eine neue. Und ich muss sagen, das war vielleicht einer der besten Staffelstarts, die ich je in der Star Trek-Geschichte gesehen habe. Discovery hat ja gerade, was die eigene Erzählung und den Stil, den man an den Tag gelegt hat, sehr viel Wandlung durchgemacht. Und erst, glaube ich, so ab Staffel 3 so ein bisschen gefunden, was man denn wirklich erzählen will, auf welche Art und Weise. Also ich müsste noch mal gucken, aber gerade Staffel 1 ist in meiner Erinnerung was ganz anderes als die restlichen Staffeln gewesen. Und die Staffel hier startet wirklich mit einem schönen Status quo aus der letzten und die geht direkt Richtung, wir machen in dieser Staffel eine wunderbare Rätsel-Abenteuerreise mit einer Mischung aus Indiana Jones und mal wieder der Da Vinci Code, quer durch die ganze Galaxie, verweisen dabei auf eine spezifische Star Trek The Next Generation Folge und zwar ganz explizit. Und das machen sie richtig gut. Also das ist, auch der Produktionswert sieht aus, wo ich gedacht habe, was ist denn jetzt los? Hat Paramount auf einmal Gebühren erhöht, ohne dass ich es gemerkt hätte? Also so verzehnfacht, weil das sieht richtig teuer, cineastisch und hochwertig aus zum Teil. Aber lustigerweise weniger in den Weltallszenen, die sehen gut aus. Aber mehr on location und im Studio hat man sich mehr Mühe gegeben. Also einige Sachen, die man auch früher in der Star Trek-Geschichte eher im Studio gedreht hatte, wirken hier zumindest so, als hätte man sie nicht im Studio gedreht, sondern wirklich draußen, was man ja wirklich bei Star Trek selten gemacht hat. Meistens ist man so, ja, malt hier mal ein bisschen Pappe an, das hat aussieht wie Steine. Und dann legen wir da noch machen wir hinten noch ein schönes Gemälde rein, beleuchten das schön, kommt noch Matte-Painting vielleicht noch irgendwo dazu und das war's. Ab und zu waren wir mal draußen, bei klassischen Star Trek-Serien wohlgemerkt. Aber hier sieht es zumindest sehr glaubwürdig aus, als wäre man gerade in der Natur, mit ein paar Filtern aber nochmal drüber gelegt natürlich und ein paar Effekten. Aber es hat einfach einen Augenschmaus, finde ich, egal wie sie es hinbekommen haben. Und das kann man ruhig mal erwähnen. Ich finde, das ist wirklich ein guter Staffelstart gewesen. Ist natürlich, als Einstieg ist es natürlich weiterhin ein bisschen fragwürdig, würde aber funktionieren, weil man eben diese Storyline, die man vermutlich die ganze Staffel über erzählen wird, sehr, sehr gut erklärt. Da müsste man nur den ganzen anderen Rest kaufen, wenn man sich nicht auskennt. Aber ich glaube, das wird eine schöne Staffel werden. Zumindest bisher. Ansonsten habe ich selber nur die üblichen Verdächtigen geguckt, da ist nicht viel Neues dabei gewesen, aber das hält mich ja nicht davon ab, euch mitzuteilen, was sonst so ins Programm aufgenommen worden ist, ob alt oder neu. Netflix zum Beispiel ballert mal gerade wieder sehr viele Comedy-Specials raus, ist da zum Teil auch hart in die Kritik geraten, weil ein paar Comedians oder mindestens einer, ich wende seinen Namen nicht, aber den muss man ja auch nicht nennen, wenn man es nicht gut findet, nicht weil sie witzig sind im Programm sind, sondern weil sie irgendwie kontrovers waren auf eine politische Art, die ich persönlich nicht gut finde. Aber, um Positives zu erwähnen, einer meiner liebsten Stand-Ups, und das empfehle ich jetzt mal ungesehen, ist Dimitri Martin, der, glaube ich, ein Programm hatte, das hieß Overthinker, und da habe ich mich doch sehr gesehen gefühlt. Und der hat ein neues, das heißt Dimitri Deconstructed auf Netflix. Das werde ich mir die Tage noch angucken und bin mir sicher, dass das auch wieder Spaß machen wird. Apple TV Plus hat einige neue Produktionen. Zum einen Manhunt, wo es um John Wilkes Booth, also den Mörder von Abraham Lincoln, geht. Dann die zweite Staffel von Urlaub wider Willen mit Eugene Levy. Wer die Referenz noch braucht, das war der bebrillte Vater aus American Pie.
Ja. Der bebrillte?
Ja, es gab vielleicht mehr als einen Vater und der ist, glaube ich, der Einzige, der eine Brille getragen hat. Vermutlich die witzigste Figur in den American Pie-Filmen. Von daher, also ich fand ihn nie besonders witzig. Dann Sugar ist eine neue Serie, da weiß ich leider noch gar nichts zu. Muss ich mir auch mal auf den Schirm setzen, denn das muss man bei Apple TV immer noch sagen. Ich habe bisher noch nichts Schlechtes da gesehen. Und in Vorbereitung auf den Release im Juli, vermute ich, will Netflix nochmal die Bekanntheit einer alten Filmreihe nach vorne rücken. Hat deswegen sämtliche Beverly Hills Cop Teile wieder im Programm. Denn im Juli kommt der vierte Teil auf Netflix. Da halten wir uns alle mal ganz fest, weil der Prinz aus Zamunda 2 war ein ziemlicher Albtraum. Und wir hoffen, der Trailer sah nämlich ganz gut aus, dass das hier ein bisschen besser laufen wird.
Wann Norbit 2?
Auf gar keinen Fall. Aber Beverly Hills Cop 3 war schon so ein alberner Film, den ich wirklich nur, weil er sich nicht ernst genommen hat, genießen konnte. Ich frage mich wirklich, was in dem vierten Teil passiert. Weil machen sie es wie aus Prinz aus Zamunda, wo sie einfach den gleichen Film nochmal erzählen? 20 Jahre später, 40 Jahre, oh Gott, die sind alle so alt. Ewige Jahre später. Mal schauen. Naja, führt jedenfalls nichts dran vorbei, dass der kommen wird. Und hier dran führt auch nichts vorbei.
Die Star Wars News der Woche.
Nee. Nur ein spontaner Internetausfall. Führt daran vorbei, aber auch nur temporär. Ja, machen Sie es
ja,
schon.
Ja. Zum einen gucken wir ganz kurz in den Kommentar von Max Snyder, weil er mehr Star Wars guckt tatsächlich als ich, was die Serien angeht. Während die dritte und letzte Staffel von Star Wars The Bad Batch gerade Halbfinale feiert und pünktlich vor der Wiederaufführung von Episode 1, weil der Film in diesem Jahr Jubiläum hat, startet diese Woche die ebenfalls letzte Staffel von Star Trek Discovery. Das hatten wir schon. Naja gut, der erste Teil war Star Wars. Immerhin. So. Gut, dann war's das von Max Snyder zu Star Wars schon. Das macht aber nichts. Denn ich habe noch ein paar andere Sachen. Nämlich Tales of the Empire. Dazu gibt's einen Trailer, ist quasi die Fortsetzung von Tales of the Jedi. Das ist eine Animation. Ich glaube, das sind so verschiedene Shorts, die zusammengebaut werden, die sich dann mit einer bestimmten Richtung beschäftigen, eben im ersten Teil mit den Jedi und jetzt mit dem Imperium, also mit den Bösewichten. Und ich gucke gerade, wann es 6 Episoden am 4. Mai kommt das Ganze. Und es ist quasi ein Prequel zu Mandalorian und Ahsoka, damit man es zeitlich auch irgendwo einordnen kann. Das ist das, was euch auf Disney Plus dann begegnen wird. Daisy Ridley hat mal wieder was zu ihrem Star Wars Film gesagt. Also sie wird die Hauptrolle spielen. Und sie will, dass Finn, die Figur, die von den drei Neuen so ein bisschen schlecht behandelt worden ist, endlich ein richtiger Jedi wird in ihrem Film. Aber das ist natürlich nur eine Interviewaussage, die sie als jemand, der den Film nicht schreibt, irgendwo getätigt hat. Dann Games. Saber Interactive CEO. Ja. Der Chef von Saber Interactive sagt, nachdem wir es schon abgesegnet hatten, dass das nicht mehr kommt, das Remake des Knights of the Old Republic Spiels wird kommen. Wir arbeiten da immer noch dran. Und man fragt sich so, wie kann ein Spiel denn so häufig tot und lebendig gesagt werden wie das? Keine Ahnung. Und ein Gerücht wiederum besagt, dass es nicht mehr zwingend zu PlayStation gehören wird, also nicht exklusiv daherkommen wird. Ich habe keine Ahnung mehr. Also das ist wirklich so ein Bereich, da wird es mir auch langsam zu kompliziert. Deswegen kümmere ich mich dann doch am Ende lieber um Merch. Denn man hat mal wieder irgendwo altes Star Wars Spielzeug gefunden und hat sie für 9...
Bei mir war es nicht.
Bei Ihnen war es nicht?
Nee. Das habe ich alles verbrannt damals.
Krass. Irgendjemand hat altes Spielzeug gefunden, also wirklich alte Kenner, Actionfiguren, Jawas etc. pp. Und hat die an für einen guten Zweck einfach verschenkt und die waren so, oh geil, haben es verkauft, $19,000. Tsching, tsching. Das ist doch super toll. Oder? Ist das nicht die Star Wars News, für die sie leben, wenn einfach mal was Gutes passiert?
Ja, ich verstehe es aber auch nur wegen des Geldes.
Ja, darum geht's indirekt auch in unserer nächsten Rubrik.
Geld gönne ich immer jedem. So bin ich. Auch wenn es um Star Wars geht. Da sage ich einfach mal, scheiß drauf. Die Objekte sind egal. Der Erlös, Leute. Der Erlös.
Kevin Stromberg, alles klar.
Ernie. Kein Zwergenaufstand hier. So. Also. Was haben wir denn getippt? Ach ja, wir haben getippt, Mario Bart deckt auf. Das ist ja...
Gott, ich habe Angst.
Notfall, also Notfall Deutschland hieß das Ding. Und ich sag mal so, ich schäme mich fast ein bisschen, aber wir gehen erstmal, gucken wir erstmal, wie wir abgeschnitten haben. Was haben Sie denn gesagt?
Ich muss erstmal einloggen, das dauert noch eine Sekunde. Ja. Da musste ich den Browser für wechseln hier und gucken wir. Ranking. Das ist der Körbe. Oh Gott, wo bin ich denn da? Wieso habe ich denn dafür noch Punkte bekommen? Ich habe 11,2% getippt. Und Sie?
Ich habe 9,7 getippt. Damit bin ich zumindest bei uns auf dem Treppchen,
nämlich auf Platz 1. Aber ich habe 4 Punkte bekommen und Sie 9, obwohl wir so weit, also Sie sind auf Platz 7 und ich bin auf Platz 23.
Gucken Sie mal, wie schlecht die anderen alle getippt haben.
Das ist wirklich, das hatten wir lange nicht mehr so ein Ergebnis. 9,9% waren das nämlich in der werberelevanten Zielgruppe.
Richtig. Und damit könnte man ja jetzt schon meinen, ey, ich bin 0,2% nur abgewichen. Da muss ich ja auf Platz 7.
Ja, aber Platz 7. Das machen mehr Leute mit und die tippen auch besser. Weil auch mein Ergebnis ist ja gehandelt mit 1,3% daneben. Es ist ja nicht
wir
so.
Wir haben 6 erstplatziert. Das hatten wir, glaube ich, auch noch nie. Jeweils 0,1 Differenz.
Ja, stimmt. Hart. Das ist
pervers.
Hart. Das sind so viele Punkte. Wo, da muss ich den Snell mal fragen. Sag mal, gehen uns da nicht die Punkte aus?
Liegt am Humor fürs Volk, ja, ne? Mario Barth. Mm,
ja. Aber dann gehen uns da nicht die Punkte aus oder haben wir dann endlosen Vorrat?
Nee, ein paar haben wir schon noch da.
Okay.
Ich habe bei Savile nochmal nachgefragt. Also, der produziert auch gerade neue.
Den 3D-Drucker. Genau, ja. Mein Nixdoor nochmal angeschmissen, damit da genug Punkte kommen. Gut, dann lesen wir mal die ganzen Erstplatzierten vor, denn danach geht es ja auf Platz 7 weiter. Wir haben zum einen Movie Maker 99, der oft gut tippt mit 9,8.
Es ist Jerry.
Das ist Jerry. Das ist,
ja, natürlich. Ja,
Jerry kennt das Fernsehen.
Das ist doch kein Wunder. Ja. Dann haben wir Nitram auch auf Platz 1 mit 10%. Einfach mal runde Summe eingetippt und zack in die Punkte gefahren.
X-Pille, 9,8% getippt, auch auf der 1.
Yo, Prenzlauer, 3108 haben wir auch noch mit dabei, mit 9,8% als Tipp ebenfalls.
Dann TV-Fan 0815, 9,8%.
Und Chris87.de.
Auch 9,8%. Gibt es irgendwo eine Seite, wo man sich so den Durchschnittswert einfach errechnen kann und den Ticker? Weil da sind doch einige bekannte Namen, die jetzt auch alle sehr nah beieinander getippt haben hier.
Aber wissen Sie, Hermes, es ist für mich auch gar nicht wichtig, auf Platz 1 zu sein. Ich habe nämlich genauso viele Punkte wie die Erstplatzierten. Das ist... Seville, wie funktioniert das immer? Egal.
Wir haben die Erklärung ja noch irgendwo rumliegen, aber das ist für mich auch neu.
Ja. Vielleicht doch nur begrenzte Punkte.
Ich finde schön, dass auf Platz 13 ist kein 3D, kein Kauf.
Ganz Username.
Ja, ja.
Sehr gut.
Grüße. Was tippen wir in dieser Woche? Das ist ja noch eine relevante Frage.
Ja, verstehe ich, dass sie das aufwühlt schon seit Tagen. Wir tippen in dieser Woche den Start der neuen Staffel Joko und Klaas gegen ProSieben am Dienstag, am 9. April um 20.15 Uhr auf ProSieben. Es ist die Jubiläumsstaffel. 50 Jahre Joko und Klaas gegen ProSieben, also 50. Folge in dieser Staffel. Und es gibt eine Folge mehr auch in dieser Staffel. 6 statt 5. Und es wird eine Überraschung geben. Also es wird was Besonderes sein. Es wird geht um sehr viel, sag ich mal. Mehr darf ich nicht sagen. Moderiert jedenfalls vom guten alten Steven Gätchen.
Ja, Grüße.
Und das ist natürlich ein Garant für gute Quote, wenn ihr tippen wollt auf titelschmutzanzeiger.de. Könnt ihr einloggen und wir tippen 14 bis 49. Wie immer.
Mega.
Yes. Gut. Herr Hermes, das Witzige ist, wir hatten heute ein großes Thema, sind kürzer als sonst, finde ich jetzt auch gar nicht tragisch, wahrscheinlich, weil ich einfach den ganzen anderen Kleinkram heute weggelassen habe, den wir sonst wahrscheinlich hier noch behandelt hätten, aber nächste Woche ist ja auch noch eine Folge, ne? Von daher, ich bin froh, dass wir dieses Thema jetzt einmal abgehakt haben, ich glaube, wir haben alles drin,
ja.
Was die Akte Raab vorläufig angeht, wir können sie jederzeit wieder zücken und öffnen, das ist eine Drohung. Und ich bin tatsächlich einfach, natürlich, weil es mich wirklich interessiert, die Hintergründe.
Ja.
Sehr gespannt, was uns da die nächsten Wochen noch an Infos erwartet. Ja,
ich habe gerade gesehen, dass Jerry auf Twitter, bitte geh doch auf einen anderen Dienst, dann sehe ich das auch früher, geschrieben hat, das wird eine XXL-Folge, 460 Minuten, so unter Durchschnitt sogar.
Ja. Aber ist ja auch alles gesagt. Also ja, klar, wir hätten das noch viel ausführlicher machen können, aber jeder, der uns hört, der hat es doch mitbekommen. Also bitte, da müssen wir uns doch nichts vormachen. Was müssen wir jetzt nochmal auf das Video eingehen und analysieren und wo ist das wirklich Raab und wie sieht er aus und was hat er gemacht?
Ist das wirklich, vielleicht doch das Faultier?
Ja, das wird sich morgen klären bei Masksinger. Gut, in diesem Sinn, gucken wir mal, was wir bis September da alles noch rausfinden werden und ansonsten hören wir uns in der 461 dann wieder.
Ich freue mich drauf. Guckt Snooker. Tschüss.
Tschüss.